Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Makler- und Vermittler-Podcast. Ja, hier ist mal wieder der Thorsten und ich habe auch Nico hier zu Gast bei mir. Und heute geht es um, ja, mal wieder um den Kern dieses Podcasts. Und nicht umsonst heißt die oder lautet die Domain zu unserem Blog, zu diesem Podcast, vertriebsansatz.de. Und heute wollen wir euch mal einen, ja, Vertriebsansatz im Ausverkauf sozusagen liefern, denn wahrscheinlich wird es diesen Vertriebsansatz nicht mehr so lange geben. Und wer mir auf Social Media folgt, der wird wahrscheinlich wissen oder schon ahnen, dass es jetzt um die Riester-Rente gehen wird. Denn ja, darum geht es heute. Und ja, Nico und ich wollen uns kurz darüber unterhalten, warum es jetzt Sinn macht, bis zum Ende dieses Jahres noch mit deinen Kunden zu sprechen zum Thema Riester. Ja, Nico, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit hier auch genommen hast. Und ja, ich bin gespannt auf unser Fazit nachher.
Ja, moin da draußen, auch von meiner Seite. Ich würde mal so sagen, Riester rules. Ich würde uns beide als bekennende Riester-Fans bezeichnen, obwohl es ja kein Produkt gibt, was wahrscheinlich so oft durch den Dreck gezogen wurde wie die Riester-Vorsorge und immer wieder für tot erklärt und totgeglaubte leben dann ja doch immer wieder länger. Aber es ist, du musst halt als Berater ein Gegengewicht liefern können zu diesem Riester-Bashing da draußen, weil es gibt ja kaum einen Politiker oder selbsternannten Verbraucherschützer, der sich da nicht schon mit hat profilieren wollen. Und die Riester-Rente darf dann immer dran glauben. Und man könnte ja fast sagen, entschuldige die harten Worte, aber ich werde immer emotional. Je inkompetenter die Person, desto drastischer das Riester-Bashing. Weil ich finde, es fängt schon ganz vorne damit an, wenn man sagt, immer diese pauschale Aussage, Riester lohnt sich nicht. Da muss ja schon sagen, welcher Riester lohnt sich denn jetzt nicht? Der Banksparplan, der Vorsparplan, die Versicherung, das Riester-Darlehen. Also kann man das nicht irgendwie konkretisieren. Damit disqualifizierst du dich eigentlich schon mit so einer Aussage. Aber die Kunden hören es und die Kunden kommen dann mit solchen Aussagen zu uns. Und da wollen wir halt heute helfen, dass du da draußen dann einerseits reaktiv auf so eine Anfrage oder Aussage reagieren kannst, aber auch proaktiv jetzt vor allen Dingen im letzten halben Jahr auf deine Kunden zugehen kannst, um denen dabei helfen, die richtige Entscheidung zu treffen.
Ja, ich möchte vielleicht noch kurz mal für denjenigen, der es vielleicht tatsächlich noch nicht mitbekommen hat, also warum machen wir diese Folge jetzt eigentlich? Es haben sich schon einige große Anbieter aus dem Markt verabschiedet und nehmen jetzt seit, ja teilweise seit Anfang des Jahres schon, jetzt zuletzt war es, glaube ich, der 1.8. bei einem großen Investmenthaus mit drei Buchstaben, die nehmen kein Neugeschäft im Riester mehr an, aus dem Grund, dass eben ab dem 01.01.2022 der Höchstrechnungszins erneut gesenkt wird auf 0,25 und ja, damit eben die Grundlage nicht mehr gegeben ist dafür, dass ja eine 100% Beitragsgarantie, wie sie ja eben bei Riester implementiert ist, zu finanzieren ist. Also Versicherer haben einfach keine Chance mehr, da irgendwie überhaupt noch eine Geldanlage darzustellen und stellen dort das Neugeschäft ein. Es gibt noch wenige Anbieter, die aktuell noch sagen, dass sie nächstes Jahr weitermachen, aber da kommen wir nachher nochmal drauf. Also das ist die Grundlage dieser Folge. Und ja, Nico, schieß mal los.
Ich schieß mal los. Ich wollte noch eins vielleicht vorab sagen, weil wir werden auch immer wieder jetzt die Politik hören, auch nächstes Jahr, dass die Branche, also wir und die Anbieter, es ja nicht geschafft hätten, hier eine Lösung zu finden. Und deshalb sei Riester gescheitert und deshalb müsse jetzt der Staat eingreifen. Tatsächlich ist ja das Gegenteil der Fall. Also die Reformvorschläge, um Riester hier zukunftsfähig in Nullzinszeiten zu machen, liegen ja seit 2 Jahren auf dem Tisch. Und unser lieber Bundesfinanzminister ist ja einfach glänzt durch Untätigkeit und kann dadurch die ideologische Entscheidung, jetzt die eigene Förderung wieder abzuschaffen, nach 20 Jahren umsetzen durch nichts tun. Also auch da, denke ich, muss man immer den Kunden nochmal auf den Boden der Tatsachen dann zurückholen, weil solche Aussagen werden natürlich in Zukunft auch kommen im Rahmen dieser Rechnungszinsabsenkung. Aber wir können das ja mal durchspielen, Thorsten. Ich bin jetzt einfach mal der Kunde und ich sage, Thorsten, ich habe doch bei dir diesen Riester-Vertrag abgeschlossen und jetzt habe ich hier neulich plus minus gesehen und da habe ich gelernt, Riester lohnt sich ja gar nicht, weil es gibt dafür einen einzigen Grund, die Kosten sind ja viel zu hoch und deshalb will ich jetzt kündigen. Was sagst du jetzt?
Ja, was sage ich jetzt? Es kommt halt, wie im echten Leben es nicht immer auf die Größe ankommt, kommt es hier halt eben nicht immer nur auf die Kosten an. Und man könnte, natürlich würde jetzt ein wahrscheinlich ein Dialog von 15 bis 20 Minuten Länge folgen, in der man den Kunden jetzt abholt und ihn einfach zu verstehen gibt, hey, es geht nicht nur um die Kosten. Und ein Beispiel, was sehr, sehr plakativ ist, aber vielleicht da auch den wunden Punkt dann trifft, ist eben dieses Thema, hey, wenn du alleine aus staatlichen Zulagen und Steuerrückerstattungen bei Riester eine Rendite von 2-3% erreichen kannst und dich dann über die Kosten beschwerst, dann frage ich mich, warum würden zum Beispiel Aktionäre sich bei einer Dividende von 2% nicht darüber beschweren, wenn der Vorstand einer Aktiengesellschaft ein Learjet, einen Hubschrauber oder eine S-Klasse fährt, weil würde er das nicht tun, könnte die Rendite ja vielleicht 0,1% höher sein. Also wir sind da auf einem Diskussionstableau unterwegs, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Aber auch an die Stelle kommen wir nachher nochmal genauer drauf zurück, wo wir einfach mal ein Beispiel bringen oder Nico ein Beispiel bringt, ja, wie sich in Zahlen so ein Riester-Vertrag eigentlich lohnt. Also da muss man auf jeden Fall den Kunden dann dort abholen und ihm wirklich zu verstehen geben, hey, das ist einfach medial sehr, sehr aufgepusht, dieses Kostenthema, weil es halt irgendwie einfach ist, weil man kann es halt raushauen und keiner kann es so richtig widerlegen, zumindest nicht auf die Schnelle. Aber wenn man sich es genau anschaut, dann ja, merkt man eigentlich relativ schnell, dass das ja, dünnes Eis ist, auf dem man da unterwegs ist.
Ja, weil du bräuchtest jetzt halt eine Weile, um aufzuzeigen, dass der Vorstand mit seinem Learjet tatsächlich dafür sorgt, dass die Firma erst die 2% Dividende zahlen kann und müsste er mit der Bahn fahren, wären es halt nur noch 1% Dividende. Das versteht halt dann der normale Aktionär nicht mehr. Ich sage deshalb immer ganz einfach, lieber Kunde, stell dir einfach vor, ich kann dir zwei Anlagen anbieten. Die eine bringt dir 1% Zins bei 0,1% Kosten, die andere bringt dir 5% Zins bei 2% Kosten. Welche ist dir jetzt lieber? Und spätestens dann ist eigentlich dem Letzten aufgegangen, dass Kosten nicht das alleinige Entscheidungskriterium sind, sondern dass es darauf ankommt, was kommt eigentlich unterm Strich für mich dabei raus? Natürlich nach allen Kosten und am besten eben auch noch nach Steuer. Und deshalb, du hast es angesprochen, mal ein Zahlenbeispiel. Ich habe mal ein Zahlenbeispiel genommen mit glatten Zahlen, damit wir das hier auf dem auditiven Weg transportiert bekommen. Und ich versuche das einfach, Thorsten, du darfst ja immer bestätigen, ob man mir noch folgen kann. aber wir nehmen mal einen 33-jährigen Mann, Frau, ist egal, auf jeden Fall Single, keine Kinder. Also keine Kinderzulagen. Zu versteuerndes Einkommen 50.000 im Jahr, das ist weder zu hoch noch zu niedrig. Also jetzt eher so ein Worst-Case-Szenario und jetzt nicht die Mutti mit 7 Kindern alleinerziehend und 15.000 Jahreseinkommen, weil die hat wahrscheinlich auch nicht die 5 Euro für den Riester, auch wenn die Rendite dann dreistellig wäre, sondern einfach mal so ein Normalbeispiel. Ja. Wenn der jetzt die 50.000 auch im Vorjahr hatte und dann hat er einen Grenzsteuersatz als Single von 42% und sein Mindesteigenbeitrag, wenn wir mal nur von dem ausgehen, wären 4%. Das heißt, wir kommen auf einen Jahresbeitrag von 2.000 Euro, korrekt? 4% von 50.000.
Ja.
Wir bleiben mal bei den Jahreszahlen, weil es einfach zu rechnen ist. Das heißt, davon, Gesamtmindestbeitrag von 2.000, davon können wir jetzt die Zulage abziehen, 175 Euro bleibt ein Mindesteigenbeitrag dann von 1.825. So, wenn du jetzt da noch die Steuerrückerstattung berechnest, dann wären das eben die 42% von diesen 1.825 und das sind 840 Euro. Von den 840 Euro Steuer müssen wir die Zulage abziehen, die er schon bekommen hat. Also kriegt er noch eine Steuererstattung von 48 minus 175, also von 665 Euro. Das ist lange Rede, kurzer Sinn. Wenn ich jetzt noch die 665 Euro Steuererstattung abziehe, komme ich auf einen Eigenaufwand unterm Strich von 1.160 Euro. 2.000 sind in den Vertrag geflossen, 1.160 gingen nach Steuererstattung aus meiner eigenen Tasche raus. So, das heißt, ich mache jedes Jahr aus 1.160 Euro 2.000 Euro und die 2.000, und das ist das, was viele Kunden eben oft wieder vergessen, auch wenn man es ihnen erklärt hat, die sind ja garantiert. Und nicht die 1.160, die aus meiner Tasche geflossen sind. Und die 2.000 sind ja garantiert. Das heißt, ich mache aus 1.160 2.000 Euro Garantie.
Richtig.
Wenn er das jetzt über 30 Jahre macht, dann fließen in den Vertrag 2.000 Euro mal 30 sind 60.000 Euro. Er ist dann 63 Jahre alt, kann also dann die Rente beziehen. Aber selber aufgewendet hat er ja, wenn jetzt das Einkommen immer gleich bliebe, 1.160 Euro mal 30, also 34.800. Das heißt, er hat über 30 Jahre über einen Sparplan mit 1.100 Euro im Monat 34.800 eingezahlt, unterm Strich aus eigener Tasche, aber 60.000 sind im Vertrag und sind vertraglich garantiert als Bruttobeitragsgarantie. Ja. Wenn du das jetzt mit deinem Finanzrechner ins Verhältnis setzt über die 30 Jahre, gibt es eine Garantie von 3,51% oder eine garantierte Rendite von 3,51% pro Jahr. Und zwar nach allen Kosten, ohne jegliches Kapitalmarktrisiko und ohne 1 Cent Überschüsse einzurechnen.
Ja.
Ist doch eigentlich ganz cool, oder? Muss ich jetzt schon wieder bashen, ist zu teuer.
Viel zu teuer. Ja, nee, also ich find's cool. Und auch mit dem Blick, dass es hier eben um eine Grundlage geht. Denn Riester ist ja aus nichts anderem entstanden als eine Kürzung der gesetzlichen Rente vor, wann war denn das eigentlich? 2005, ne? Alterseinkünftegesetz hieß das damals, glaube ich, ne?
Ja, Alterseinkünftegesetz, ja.
2015. Ja, so. Nee, so, da wurden die Ansprüche aus der gesetzlichen Rente gekürzt und in dem Zuge wurde die Riester-Rente ins Leben gerufen mit dem Hinweis, ja, hey, ihr könnt ja das, was wir euch wegnehmen, dann privat wieder ausgleichen. So, also wir reden hier eigentlich über einen Ausgleich, der uns vor jetzt mittlerweile 16 Jahren dann irgendwann mal, oder der über einen Teil, der uns vor 16 Jahren sozusagen weggenommen wurde als sozialversicherungspflichtige Angestellte. Ja, und auch ich habe ein ähnliches Beispiel, das habe ich auch vor 2, 3 Wochen oder 4 vielleicht mittlerweile auch auf Social Media mal gepostet. Eine Kundin von mir, die hat etwas mehr verdient, ich glaube so um die 70.000 Euro. Für die war die Rechnung so, dass sie eben auch 950 Euro inklusive Zulage jedes Jahr jetzt da halt eben bekommt. Und ja, auch das waren dann irgendwie über 3% alleine schon Rendite aus Steuern und Zulagen. Und ja, also da verstehe ich jetzt nicht, was da das Problem ist, weil wenn, ja, selbst wenn die Investmentfonds im Hintergrund dann irgendwie 6% schaffen und durch die Kostenbelastung des Produkts dann vielleicht nur 4,5 davon überbleiben, dann habe ich immer noch ein ziemlich gutes Anlageprodukt im Vergleich zu dem, was sonst so da ist.
Selbst wenn nur 1-2% übrig bleiben, ja. Die, uns beide kurz zu korrigieren, Riester kam ja schon 2001. Und damit auch diese erste Rentenkürzung 2002 war es, glaube ich. Alterseinkünftegesetz kam dann 2005, aber das nur, um uns zu korrigieren. Aber der Kritiker wird natürlich jetzt bei meiner Rechnung auch sagen, ja, das ist ja jetzt die Rendite bis Rentenbeginn, aber jetzt musst du das Ding ja verrenten. Du kannst jetzt nicht das Kapital auf einmal entnehmen und die nachgelagerte Besteuerung macht jetzt wieder die Rendite kaputt. Und da ist die Frage, ist das tatsächlich so oder ist das halt nicht so? Und auch da können wir kurz mal ein einfaches Beispiel machen und damit das einfach nachzuvollziehen ist, hier auch wieder mit einer runden Zahl. Wir müssen jetzt hier irgendeinen Rentenfaktor annehmen. Und wir nehmen wirklich mal der Einfachheit halber 30 Euro an. Ich weiß, dass wenn ich jetzt einen Neuvertrag abschließe, liegen die Rentenfaktoren irgendwo zwischen, je nach Alter und so weiter, ne, 23 bis 28 Euro. Aber im Bestand haben wir alle, wenn wir noch Verträge von 2008 und 2009 und so weiter haben, die auch deutlich drüber liegen im garantierten Rentenfaktor. Also wir nehmen aber, um es mit dem Kopf nachvollziehen zu können, einen Rentenfaktor von garantierten Rentenfaktor von 30 Euro pro 10.000 Guthaben. Und dann hat er jetzt 60.000 Guthaben, heißt bei 30 Euro Rente pro 10.000, 3 mal 6 sind 180 Euro Bruttorente. Was wir da nicht berücksichtigen, sind irgendwelche Überschüsse, dass jetzt die Rente auch noch durch Überschüsse jährlich steigt. Wir machen mal wieder eine Worst-Case-Betrachtung und sagen, gibt in der Rente auch keine Überschüsse. Also kriegt er dauerhaft 180 Euro im Monat, aber muss die ja jetzt voll versteuern. Und jetzt machen wir es auch wieder Richtung Worst-Case und sagen, unser Kunde hat gut verdient, der hat eine schöne, vollsteuerpflichtige Altersversorgung von 3.500, 4.000 Euro. Dann hat er einen Steuersatz von durchschnittlich 20%. Das heißt, wir können von den 180 Euro mal 20% Steuer abziehen, dann bleibt eine Nettorente von 144 Euro im Monat. So, und jetzt kommt es halt drauf an, wie lange lebt der? Und wenn ich jetzt natürlich sage, ich bin todkrank und sterbe wahrscheinlich in den nächsten Monaten und habe niemanden zu versorgen, dann kündige ich halt förderschädlich. Aber wenn jemand zu versorgen ist, dann habe ich hoffentlich einen Vertrag mit langer Rentengarantiezeit oder Todesfallkapital, dann ist ja auch nicht schlimm, nur für mich selber. Aber wir gehen mal davon aus, er ist gesund. So, dann gucken wir mal in die statistische Lebenserwartung, dann wird er heute 33-Jährige 95. Wenn er jetzt also bis 95 seine 144 Euro Nettorente bezieht, dann kannst du jetzt wieder deinen Finanztaschenrechner bemühen und wirst zu dem Ergebnis kommen, das ist jetzt eine Rendite netto nach allen Steuern, nach Gebühren und so weiter von 3,01% pro Jahr. So, und das auf einen Sparplan. Und jetzt hier mal an alle Riester-Hater, das Angebot haue ich jetzt mal so raus, wenn mir jetzt irgendjemand zeigen kann, in der heutigen Nullzins- und Negativzinszeit ein Angebot, wo ich für einen Sparplan von 100 Euro im Monat netto 3% Festzins bekomme, über 30 Jahre garantiert, dann kriegt er von mir eine Flasche Champagner.
Ja, und die Garantie nicht von irgendeiner UG in Timbuktu, sondern ja, die Garantie ist vom Bundesstaat Deutschland, ja. Genau. Also das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Zusatz für dieses Battle, weil notfalls, wenn jetzt einer unbedingt eine Flasche Shampoos haben will, gründet er schnell eine Gesellschaft, stellt ein Garantiezertifikat auf und zeigt dir das.
Oder kauft sich von den Gründungskosten Champagner, ja.
Genau, richtig. Ich will da mal einsteigen jetzt, weil du hast es jetzt natürlich sehr, sehr im Detail erklärt und selbst mich hast du auf der halber Strecke sozusagen etwas verloren, weil wir sollten auf jeden Fall deine Berechnung mal in die Shownotes packen oder als Download irgendwie anbieten, als PDF oder so, dass das nochmal vollzogen werden kann.
Ich habe dazu eine Idee, Thorsten. Ich habe das für unsere Kunden auch mal als Video aufgenommen. Das steht bei YouTube, die Zerstörung der Riester-Rente. Können wir auch in den Shownotes verlinken. Da ist auch die Rechnung drin, da kann man es da nachlesen.
Ja, das ist eine gute Idee. Aber ich liebe ja so plakative Beispiele, ja. Und worüber reden wir hier? Worüber reden wir eigentlich hier generell? Es geht hier um eine Grundversorgung zum Thema Altersvorsorge. Und jetzt wird hier auch jetzt kürzlich, also heute haben wir, was haben wir heute für ein Datum? Weiß ich gar nicht. 10., 11. August?
Ja.
Heute ist der 11. August, das heißt, vor, ich glaube, 2 Tagen oder so lief ja wieder im ZDF eine Reportage, wo das Thema Riester zerrissen wurde. So, das Problem, was ich sehe, ist ja, was ist denn die Alternative? Also wir sind ja jetzt, wir haben ja jetzt auch schon dargelegt, dass die Riester-Rente nicht pauschal scheiße ist, aber selbst wenn, was ist denn die Alternative? Die Alternative ist doch, dass die meisten Leute sich irgendwie einreden, dass sie auch ohne klarkommen. Die Alternative ist ja leider nicht, dass alles da draußen Profis sind und irgendwie es sicherstellen, dass sie ihre Altersvorsorge auch ohne eine Riester-Rente regeln. Ja. Ja? Also es geht ja für die meisten Kunden von uns allen hier, geht es ja darum, dass die überhaupt erst mal was machen. Und dann ist doch eine Riester-Rente, bei der ich staatlich garantiert in den meisten Fällen über 3% Nettoverzinsung erreiche, plus dann noch das, was das Produkt schafft. Also wir haben ja noch nicht über das Produkt gesprochen, ja. So, dann frage ich mich, hey, wo ist eigentlich das Problem? Und in anderen Lebensbereichen wird es ja viel, viel deutlicher, ja. Wir haben ja, es gibt auch immer wieder die Beispiele, jeder kennt diese Einfamilienhäuser in irgendwelchen Wohngebieten, wo irgendeiner versucht hat, von null auf an alleine mit Kumpels ein Haus hochzuziehen. Ja? Das sind immer die Häuser, wo nach 15 Jahren draußen noch irgendwelche Baustoffe vor der Haustür stehen. Alle anderen haben schon einen Garten angelegt und sind fertig. Ja? Und dann steht in so einem Baugebiet ein Haus, wo alles noch aussieht wie Kraut und Rüben, ja? Weil da irgendeiner versucht hat, das selber zu machen. Obwohl er vielleicht sogar beruflich Handwerker war. So, und kriegt es trotzdem nicht hin, ja. So, ja. Und jetzt sind da draußen vielleicht deutschlandweit ein paar Millionen Menschen, die vom Intellekt her und von den Fähigkeiten her in der Lage wären, sich selbst über ETFs oder über was auch immer eine Altersvorsorge aufzubauen. Aber die meisten, die werden es doch einfach nicht hinkriegen. Und da sind das Problem nicht die Kosten, sondern das Problem ist dann der Sparer selbst. Weil wenn der normale Otto-Normal-Mensch da draußen, ja, 50.000 Jahreseinkommen, kaufmännischer Angestellter, wenn der sagt, hey, ich mache meine Altersvorsorge mit ETFs, was passiert denn? Der wird 50, ja, und will eine geile Party machen, ja, was macht der? greift sein ETF-Depot an, ja komm, wenn ich jetzt die 3.000 Euro hier für einmal Spanferkel für alle rausnehme, wird schon nicht so schlimm sein. Ja. So, fünf Jahre später erzählt Ihnen der Handwerker, ja, pass mal auf, Kollege, hier das Loch, was ich jetzt hier bei deinem Dach geflickt habe, also ja, kann ich jetzt so machen, wäre aber scheiße. Ich würde es dir so und so empfehlen, kostet 30.000. Ja, gut. Ja, ich habe hier ein Depot, ja, da ist ja jetzt genug drauf. Ja, kann schon nicht so schlimm sein und mein Haus ist ja auch mein altes Versorgung. Ja, so. Genau. Dann wird sich das alles zurecht verargumentiert, ja. Und am Ende geht dieser ETF-Johnny geht dann mit 50.000 Euro Cash auf seinem ETF-Konto in Rente, hat seine gesetzliche Rente von 12,50 Mark, ja, und hat dann noch 50.000 Euro, die er sich verteilen kann über die nächsten 40 Jahre. So, das ist doch die Alternative, über die wir reden. Und jetzt geht es doch eigentlich nur darum zu sagen, hey, pass mal auf, wir sichern dir schon mal irgendwie 150 bis 500 Euro, je nach Rendite und je nach Sparrate, Grundversorgung zusätzlich zu deiner gesetzlichen Rente. Und dafür wendest du jetzt irgendwie 100 Euro netto auf. Also ich verstehe diese ganze Diskussion nicht. Und es wird halt immer vergessen, was ist denn das Alternativszenario? Genau. Und ja, wie aus meiner Sicht das Alternativszenario aussieht, habe ich ja gerade erklärt.
Dem ETF-Johnny.
Ja. Ja, ich habe nichts gegen ETF. Ich habe auch nichts gegen Leute, die sagen, ich mache da ein bisschen selber. Alles schön, ja. Aber
ist ja die Frage mal.
Hast du deine Hausaufgaben gemacht und hast du vorher dafür gesorgt, dass du eine Basis hast, auf der du es dir erlauben kannst, irgendwie do-it-yourself-mäßig rumzuspielen?
Ja, also das ist ja das, genau, du hast ja gesagt, die Größenordnung, also Riester ist ja nicht eine alleinige Altersvorsorge, auch das ist ja was oft falsch verstanden wird. Ich mache ja Riester, dann habe ich jetzt eine private Altersversorgung. Es ist ja immer nur ein Baustein. Und während man nach Markowitz ja mal verstanden hat, nicht alles in einen Topf legen und auf verschiedene Anlageklassen streuen, setzt da irgendwie die Logik aus. Also ich kann ja sagen, Riester ist mein festverzinster Baustein. Besser als jeder Rentenfonds sicherlich in der heutigen Zeit, auch jeder Renten-ETF-Fonds. Und dann habe ich ja da einen Baustein und den kann ich ja dann um meinen Vorsparplan ergänzen. Oder meine dritte Schicht und meine Basisrente und was auch immer. Ist ja keine Frage entweder oder, sondern die richtige Kombination, in meinen Augen.
Ja, und ich habe noch ein Beispiel, was diese ganze Kostendiskussion in Deutschland sozusagen hier ad absurdum führt. Ja? Wir diskutieren bei Riester über Kosten. Ja? Aber ein E-Bike, ne? Die Leute kaufen sich Fahrräder zum fünffachen Preis eines normalen Fahrrads, wo ein Motor dran ist, der dir hilft, bis 25 km/h zu beschleunigen. So. Gibt es irgendeine Diskussion im Fernsehen, wo es darüber geht, dass das Fahrradmobilität durch E-Bikes viel zu teuer geworden ist? Habe ich noch nie gesehen. Ja, da wird sogar drüber diskutiert und drüber gehypt, dass E-Bikes ja total jetzt hier ökomäßig am Start sind und so weiter. Ja, im Vergleich zu einem Verbrennungsmotor, also ein Auto mit Verbrenner, okay. Aber ein E-Bike im Vergleich zu einem normalen Fahrrad hat wohl nichts mit Öko zu tun. Ja, also das normale Fahrrad ist aus Stahl und lebt 100.000 Jahre. Und ein E-Bike hat eine Batterie, die erstmal hergestellt werden muss und irgendwann mal entsorgt werden muss. Also wir haben da, ne, hinkt dieser Vergleich jetzt mega. Ja, ist wahrscheinlich sogar ein Holzbein auf einer Seite. Aber ich glaube, dass man solche Vergleiche auch braucht, um einfach mal diesen Nebel aus dieser Riester-Diskussion rauszukriegen, ja. Um einfach mal wieder zu sagen, ja, okay, ich mache mal kurz den Tisch frei und überleg mir mal kurz, was diskutieren wir hier eigentlich, ne?
Genau, also es gibt ja immer die zwei Kundengruppen, ne? Der eine braucht solche Beispiele, deshalb finde ich das hervorragend, sich mal wieder klar im Kopf zu werden. Dem anderen helfen immer die Fakten, aber da haben wir auch noch ein schönes Beispiel, was die Kosten angeht. Die Politik diskutiert ja schon jetzt die verschiedenen Ansätze, wie sie die Welt retten möchte, weil die Wirtschaft es ja nicht geschafft hat mit Riester, weil wir sind ja zu teuer. Wenn man sich mal tatsächlich Kosten anschaut, die Zulagenstelle, die ja nun mal staatlich verwaltet wird, und du nimmst die Kosten der Zulagenstelle und setzt sie ins Verhältnis zu den gezahlten Zulagen, sind wir bei irgendwo zwischen 10% und 12% kostenbezogen auf die Zulagen. Und das ist dann der Ausblick, den wir wahrscheinlich haben, wenn wir einen staatlich verwalteten Altersvorsorgefonds bekommen würden. Also auch da geht die Kostendiskussion völlig in die falsche Richtung. Von wegen, die Politik könnte das alles viel billiger als die freie Wirtschaft, die im Wettbewerb steht. Das ist aber eigentlich an dem Punkt, wenn wir hier ein Fazit drunter ziehen, können wir doch sagen, unterm Strich, die Förderung an sich ist top von den Zahlen her, und zwar nach allen Kosten und nach Steuer, nach nachgelagerter Besteuerung. Aber die Frage ist jetzt, in welchem Produkt? Weil ich habe es ja vorhin aufgezählt, es gibt ja alle möglichen Arten, Riester umzusetzen. Und da sind wir ja beim Thema Rechnungszins jetzt, dass in diesem Jahr es die letzte Chance ist, noch in das richtige Produkt zu gehen, weil in meinen Augen gibt es nur ein richtiges Produkt von dem ganzen Strauß an Möglichkeiten. Und der basiert eben auf dem Argument, dass du die Rechnungsgrundlagen dir dauerhaft sichern musst in dem Vertrag, weil es heißt ja Riester Rente und nicht Riester Kapital. Das heißt, es muss im Ruhestand eine monatliche Zahlung, eine lebenslange Rentenversorgung dargestellt werden, und die kann spätestens ab 85 halt nur durch einen Versicherer lebenslang garantiert werden. Also muss es ja dann, wissen die Kollegen ja, irgendwann den Break geben, und von meinem Sparplanguthaben muss dann mit Rentenbeginn gegen Einmalbeitrag die Leibrente ab 85 gekauft werden etc. So, und wenn ich dann heute die Konditionen noch nicht kenne, dann spare ich tatsächlich Geld in ein schwarzes Loch, und da würde ich auch keinen Riester-Vertrag machen, ganz ehrlich. Und, wenn mir was garantiert wird, wenn ich mein teuer erspartes Geld irgendwo einsetze, dann möchte ich eigentlich auch, dass der Vertragspartner sich an die Garantie hält. Und deshalb ist meine Empfehlung, man sollte Riester nur mit dem Produkt umsetzen, wo ich heute schon weiß, was dann in Zukunft rauskommt, weil dann kann ich es kalkulieren.
Ja.
Du hast zum Beispiel, wenn wir mal einen Fondssparplan nehmen, weil viele machen ja Riester-Fondssparpläne, weil sagen, da habe ich ja höhere Renditechancen. Das Gegenteil ist unterm Strich der Fall. Die DWS hat in ihrem Premium Riester Rente, kann man ja online nachrechnen, also kann man hier ruhig so nennen, denke ich, die Angebotsberechnung, und weist da fairerweise transparent immer aus, wie hoch sie den Einmalbeitrag schätzen, der dann mit Rentenbeginn verwendet werden muss für die Leibrente, der ja deinem Depot entnommen wird. Und ich verfolge das seit 2002, und wir hatten in 2002 bezogen aufs Guthaben 18% des Guthabens, was für den Einmalbeitrag entnommen wird. Inzwischen, oder das letzte Mal, als ich gerechnet habe, war es ehrlich gesagt 2018, die Zahl habe ich jetzt hier, es sind schon 31%. Ist logisch, weil halt der Rechnungszins immer weiter gesunken ist. Und das wird halt so weitergehen, wenn ich jetzt 0,25 Rechnungszins habe, dann irgendwann 0,0, dann vielleicht negativ, dass immer mehr von meinem tollen Fondssparplan Guthaben dann für die Leibrente entnommen werden muss, sodass unterm Strich ich vielleicht mit Rentenbeginn ein höheres Guthaben hatte, aber trotzdem eine niedrigere Rente.
Ja.
Und deshalb bin ich ein großer Fan davon, den Vertrag nicht zu schauen, wer hat jetzt den besten Fonds und sind das ETFs oder nicht, und geht sowieso nur ein kleiner Teil in den Kapitalmarkt, sondern erstmal zu gucken, bietet mir dieser Vertrag garantierte Rechnungsgrundlagen. Und unser lieber Kollege Joachim Heidt hat es ja mal in seinen 6 Riester-Fragen schön zusammengefasst, und die möchte ich an der Stelle mal kurz mit dir zusammen nochmal für die Kollegen in der Kurzfassung wiederholen. Ich habe einmal mit Joe die Folge 42, da habe ich das im Detail aufgenommen, da erklärt er das selber. Wer das nochmal im Detail nachhören will, einfach da reinschalten. Aber nochmal kurz zusammengefasst, was sind die 6 Riester-Fragen? Das heißt, in welchen Stellen sollte man darauf achten, dass die Rechnungsgrundlagen garantiert sind?
Ja. Lass mich nochmal kurz, ja, ich will einmal nochmal eine zweite Einleitung jetzt für diese 6 Fragen machen.
Ja, gerne.
Also warum jetzt an den Zuhörer, ne? Warum solltest du jetzt hier auch nochmal zuhören, auch wenn vielleicht in einem halben Jahr das Thema durch ist?
Ja.
Ich habe selber für meinen Bestand, habe ich eine kleine Mini-Kampagne gemacht und habe die unter die Überschrift gesetzt, die letzte Chance auf eine, in Klammern, gute Riester-Rente. Ne? Also für die einen, die noch keine haben, ist es vielleicht die letzte Chance, überhaupt eine abzuschließen. Für diejenigen, die schon eine haben, ist es jetzt vielleicht die letzte Chance, noch einmal die Portierungsmöglichkeit zu nutzen, um eben von einem nicht optimalen Riester-Vertrag in einen optimalen Riester-Vertrag zu wechseln. Und wie du einen optimalen Riester-Vertrag erkennst, das kannst du dir dann anhand dieser 6 Fragen herleiten, und die besprechen wir jetzt.
Genau. Also die erste Frage wäre, soll die garantierte Rente bzw. der garantierte Rentenfaktor zu 100% unabänderbar garantiert sein? Das klingt erstmal komisch, weil der Kunde fragt sich natürlich, was garantiert ist, ist doch garantiert. Aber es gibt eben die Treuhänderklausel und das muss ich ihm halt dann kurz erklären und ihm so klar machen, dass er darauf achten muss, eine Bedingung ist der, mit welchem Rechnungszins, mit welchem garantierten Rechnungszins wird der Vertrag berechnet, mit welcher Sterbetafel ist die in den Bedingungen definiert. Und dann habe ich eben einen garantierten Rentenfaktor. Die zweite Frage, Thorsten, darfst du mal erläutern. Sie lautet nämlich, soll nach einer Beitragspause das Weitersparen ohne nachteilige Rechnungsgrundlagen möglich sein? Warum ist das wichtig?
Ja, mache ich ein ganz einfaches Beispiel. Nehmt euch einfach, ja, wenn ihr jetzt junge Vermittler seid, ihr seid vielleicht selber gerade Anfang, Mitte 20 oder ja, irgendwie so in den Dreh und ihr verkauft oder ihr beratet jetzt ein junges Mädel Anfang, Mitte 20 zum Thema Riester, weil das clever ist, weil sie das passende Einkommen hat und sich das für sie selbst auch als Single lohnt. Ja, dann wird dieses Mädel irgendwann zu einer Frau, ja, von einem Mann vielleicht sogar und bekommt vielleicht Kinder. Und während der Kindererziehungszeiten hat sie vielleicht ja aufgrund der familiären Situation einfach gerade nicht so viel Lust, ihren Riester-Beitrag weiterzuzahlen und sagt, hey, können wir das Ding mal kurz beitragsfrei stellen? Weil das habt ihr natürlich erzählt, dass das auch geht. Und diese Karte zieht sie jetzt für 2-3 Jahre. Und dann ist eben die Frage, wenn sie die Beitragszahlung dann wieder aufnimmt irgendwann, ja, zu welchen Rechnungsgrundlagen ist denn das dann? Ja, also weil das können ja, es können ja dann seit Vertragsabschluss vielleicht 10 Jahre vergangen sein. Und wenn man heute 10 Jahre zurückschaut, hatten wir, glaube ich, noch einen Rechnungszins von zumindest nahe bei 2. Ich weiß nicht mal, ob wir schon noch über 2 waren, aber wahrscheinlich waren wir irgendwo bei 1,75 oder so. Also weit entfernt von dem, wo wir heute sind. Von daher wäre es definitiv besser, heute zu Bedingungen von vor 10 Jahren zu erhöhen oder zu reaktivieren als zu heutigen Bedingungen.
Absolut. Und Frage Nummer 3, soll ein Vorverlegen des Rentenbeginns möglich sein, ohne dass sich die Rechnungsgrundlagen verschlechtern? Und das ist, denke ich, auch sehr relevant, weil jeder will ja immer so früh wie möglich in den Ruhestand gehen. Je nach Vertragsgeneration kann ich ja meine Riester-Rente mit 60 oder jetzt mit 62 abrufen. Aber man plant erst mal ab 67 und jetzt sagt er, ist alles gut gelaufen, ich möchte mit, was weiß ich, 63 schon in Ruhestand treten, möchte auch meine Riester-Rente abrufen und macht das. Und dann kommt das böse Erwachen, dass er plötzlich deutlich weniger Rente bekommt, als er dachte, weil jetzt werden halt die dann gültigen Rechnungsgrundlagen angewendet und nicht mehr seine ursprünglich bei Vertragsabschluss geltenden. Und sowas sollte natürlich nicht passieren, weil da stehe ich als Berater ziemlich doof da. Also sollte man auch darauf achten, dass bei Vorverlegen des Rentenbeginns die Rechnungsgrundlagen garantiert bleiben. Und die vierte Frage ist dann, Thorsten, an dich. Soll ein Hinausschieben des Rentenbeginns ohne verschlechterte Rechnungsgrundlagen für den Kunden möglich sein? Warum ist das wichtig?
Ja, ist ja dasselbe Spiel in Grün, nur andersrum sozusagen.
Gut gesagt. Also,
es gibt ja Szenarien, ja, warum jemand vielleicht später als erwartet in Rente gehen möchte. Vielleicht hat er auch bei Vertragsabschluss gesagt, hey, 63 reicht mir, weil mein Ziel ist, mit 63 in Rente zu gehen. Und das klappt dann vielleicht doch nicht so wie gewünscht. Also da gibt es ja verschiedene Szenarien, aber die Erklärung dafür ist ja dieselbe, die du eben gebracht hast, nur eben, dass es um eine Verlängerung und nicht um eine Verkürzung geht sozusagen.
Könnte ja auch die Hinausschieben des gesetzlichen Rentenbeginns wieder sein, ne? Ab 70 jetzt oder so. Ich habe tatsächlich, also das ist auch keine Theorie, also ich habe einen Kunden gehabt, der kam mal, also war kein Riester-Vertrag, aber das gleiche Prinzip, mit einer Rentenversicherung, hat sich bei mir gemeldet. Ich habe da bei so einem Versicherer mit einem blauen Logo eine Rentenversicherung abgeschlossen und Herr Vogt, jetzt habe ich die eigentlich hätte die letztes Jahr auszahlen sollen. Und dann habe ich gesagt, ich brauche das Geld noch nicht. Die haben mir angeboten, dass ich das auch noch aufschieben kann. Und dann hat er das gemacht. Und dann hat er weniger Rente rausbekommen tatsächlich als im Vorjahr. Er hat gesagt, da muss ein Fehler vorliegen. Da hat er angerufen. Und dann habe ich gesagt, nö, es passt doch alles. Steht doch so in den Bedingungen drin. Und hat mir das dann gezeigt. Und es war halt so, es gab, wenn ich die Rente hinausschiebe, haben halt die Rechnungsgrundlagen von diesem Jahr dann gegolten und nicht mehr die ursprünglichen. Die ihm ursprünglich ausgewiesene Rente war berechnet auf den bei Abschluss geltenden Rechnungsgrundlagen. Und das ist halt extrem unangenehm, stelle ich mir vor, wenn ich der Vermittler von so einem Vertrag bin. Also der wurde nicht bei mir abgeschlossen, der Vertrag. Für mich war es gut, weil das war ein neuer Kundenkontakt mit so einem Problem.
Die Frage ist ja, ob in dem Moment überhaupt ein Vermittler im Spiel war. Also vielleicht war damals einer im Spiel, wie auch immer. Aber das passt ja auch zu dem, was ich vorhin sagte. Ja? Also der Kunde hat es dann irgendwie auf eigene Faust entschieden. Ja. Und Ja, der Kunde ist halt nicht der Profi, der weiß sowas nicht und der kommt auch nicht auf die Idee, dass sowas passieren kann. Ja, so, ja. Der sagt einfach, oh ja, ich schieb, ja, ich kann schieben, ja klar, dann schiebe ich. So, ich arbeite ja noch oder ich weiß ich was, ich zehre gerade noch von irgendwas anderem. Keine Ahnung, ja. So, ja. Und hätte der Kunde dich vorher angerufen, hättest du ihm vielleicht gesagt, naja, warten Sie mal, lassen Sie uns bitte kurz mal reinschauen, ob das überhaupt zweckmäßig ist, da aufzuschieben. Genau. Na, so. Aber der normale Otto-Kunde, der kommt da nicht drauf, dass es solche Fettnäpfchen überhaupt geben kann, wo man reintritt. Und von daher sehe ich einfach auch diese Do-it-yourself-Alternative für die Altersvorsorge nicht. Ja. Zumindest nicht, wenn es um den Grundstock geht. Aber
absolut, das ist unsere Aufgabe, da aufklären. Genau. Ja. Das hat die nächste Frage noch, gut, die kann man abkürzen, die ist einfach, soll beim Riester-Vertrag die Entnahme von 30% des Kapitals mit Rentenbeginn möglich sein? Das ist, meines Wissens gibt es, glaube ich, nur noch einen Tarif, wo das nicht möglich ist. Ansonsten ist es ja eigentlich Marktstandard. Kommen wir gleich zur letzten an dich nochmal, Thorsten. Auf welchem Wert soll denn die Garantie, also die ursprüngliche, die garantierte Rente dann beruhen aus Frage 1. Also entweder gibt es die Möglichkeit am Markt auf der Summe der eingezahlten Beiträge, das wäre eben die Beitragsgarantie, oder eben alternativ auf dem Gesamtguthaben des Vertrags. Und dieses ist ja höher.
So sollte es zumindest sein, ja.
Idealerweise, also ist auf keinen Fall niedriger. Ja. Durch die Brutto-Beitragsgarantie, ja. Sondern in der Regel höher und damit eben besser. Das heißt, es gibt halt auch Anbieter, da sieht das alles toll aus und dann lese ich am Ende, ja, aber es gilt alles nur auf die gezahlten Beiträge und nicht aufs Gesamtguthaben, dann ist halt wieder suboptimal.
Ja.
Und
na klar, macht es auf jeden Fall Sinn, dass es da auf das Gesamtguthaben gerechnet wird, weil ja, typischerweise ist das höher. Und selbst wenn es nicht höher ist, was natürlich sehr unwahrscheinlich ist, aber dann zieht halt die Garantie und ich habe mindestens mal den Betrag dort stehen.
Genau. Und um das Ganze abzurunden, da gibt es ja immer noch die immer den Teufel an die Wand malen und sagen, ja, das ist aber doch gar nicht notwendig, weil in Zukunft werden doch die Rechnungsgrundlagen viel besser sein. Weil, was weiß ich, die Zinsen steigen auf 7% und die Lebenserwartung sinkt, weil wir kriegen noch ein paar Pandemien. Und deshalb will ich ja die Rechnungsgrundlagen von in 30 Jahren haben. Und ja. Auch das kann man vertraglich ja optimieren. Die Anbieter nennen das ja unterschiedlich, Besserstellungsgarantie oder Ähnliches in der Regel. Heißt, dass sie halt sagen, wir gucken mit Rentenbeginn, wo kommt die höhere Rente raus? Entweder bei den ursprünglich bei Vertragsabschluss garantierten Rechnungsgrundlagen oder bei den bei Rentenbeginn geltenden Rechnungsgrundlagen. Und das, wo das Höhere rauskommt, das gilt für den Kunden. Und dann bin ich ja wasserdicht.
Ja,
und genau. Deshalb unsere Empfehlung, nur solche Tarife zu nehmen. Und du hast es schon angesprochen, es gibt ja eigentlich vier Gruppen. Die ersten wären die heute bestehenden Kunden, die durch solche Aussagen, wie wir es ja eingangs haben, einfach von der Politik verunsichert werden und von der Presse und die dann zu uns kommen und sagen, oh, das, was ich da habe, ist nicht mehr gut. Denen muss ich das nur erklären, dass sie schon einen Top-Vertrag haben und den einfach nur beibehalten müssen und dann ist alles gut. Und dann gibt es die, die du angesprochen hast, bei denen, die einen Riester-Vertrag haben, aber halt als Vorsparplan, meinetwegen als Bausparer, den sie jetzt dann doch nicht brauchen, weil sie bei der Bank niedrigere Annuitätendarlehen kriegen als bei jeder Bausparkasse. Und dann dümpelt der da rum und die jetzt noch wechseln können in einen wasserdichten Vertrag. Und dann gibt es die, die bisher eben gar nicht gehandelt haben, weil sie immer dachten, sind ja zu viele Kosten drin. Und denen kann ich es einfach mal vorrechnen und zeigen, dass dem halt nicht so ist. Und die haben jetzt noch die Chance, eine richtige Entscheidung zu treffen. Und da wollen wir euch halt unterstützen. Und da würde ich sagen, können wir auch mal ein, zwei Tarife nennen, die das alles erfüllen, weil das spart ja den Kollegen ein bisschen Arbeit, oder?
Ja, definitiv. Und da können wir auch ganz offen mit umgehen. Wir haben ja anhand dieser 6 Fragen, gibt es natürlich einige Anbieter hier am Markt und wir haben einfach diese Anbieter gefragt, hey, habt ihr Lust, uns hier ein bisschen zu supporten bei dieser Folge? Und das haben 2 gemacht, relativ spontan. Und das sind die Conti und die
Bayerische.
Bayerische, genau, richtig.
Genau.
Und bei der Bayerischen wundert es mich auch gar nicht, dass die das Thema noch pushen, weil die waren ja damals auch Mitinitiatoren oder zumindest Förderer dieser Initiative Pro Riester, ne?
Ja.
Ja, genau.
Den Tarif hat auch der Joachim Haid mitentwickelt bei der Bayerischen damals. Von daher erfüllt er schon per Definition darüber alle Anforderungen, ja, die er selber stellt an Produkte und die wir für gut heißen. Und auch der Conti-Tarif erfüllt alle Anforderungen dieser 6 Riester-Fragen plus eben diese Besserstellungsgarantie. Das heißt, das sind beides Tarife, die man auf jeden Fall empfehlen kann, die alle Anforderungen erfüllen. Die sind ein bisschen unterschiedlich. Da muss jeder selber gucken, welche Suppe ihm da besser schmeckt. Das bei der Bayerischen ist ein 3-Topf-Hybrid, bei der Conti ist ein 2-Topf. Die Bayerische hat die Plus-Rente, wer die kennt. Ne? Da kannst du noch shoppen für die Rente mit der Kreditkarte etc. Das kann man sich mal angucken. Und auch in der Gespräch mit dem Kunden, das Unternehmen ist zu 100% nachhaltig, klimaneutral, wollte ich sagen, nicht nachhaltig, klimaneutral aufgestellt. Das kann ja auch ein Entscheidungskriterium noch sein für manche Kunden. Während bei der Conti gibt es halt eine extrem breite Fondsauswahl, für den der da gerne noch aktiv wird und sehr viele Nachhaltigkeitsfonds auch an der Stelle und halt durch den Zweitopf-Hybrid eine sehr günstige Kostenstruktur. Also ich denke, man kann beide sehr guten Gewissens empfehlen und für welchen Weg man sich da entscheidet, das sind dann Details, wo jeder für sich entscheiden muss, was zu seiner Strategie besser passt.
Ja, genau. Ja, und ja, also Möglichkeiten gibt es noch genug. Ja, mal sehen, wann die nächsten Pressemeldungen kommen, welcher Anbieter sich als nächstes zurückzieht. Da bin ich gespannt. Oder ob die jetzt noch da sind, dann noch durchziehen bis zum Ende sozusagen. Ja. Wobei ja jetzt auch nicht der Eindruck entstehen soll. Also es gibt keinerlei Diskussion darüber, dass die Riester-Rente an sich jetzt zum 1.1. abgeschafft werden soll. Also es ist einfach so, dass die gesetzlichen Rahmenbedingungen oder die finanziellen Rahmenbedingungen rechnungszinsmäßig einfach es für die Anbieter unmöglich machen, da weiter ein Angebot zu machen. Aber also ich kenne jetzt noch keine konkrete Diskussion darüber, dass es darum geht, hey, lass uns das die gesamte Riester-Förderung dann einstampfen. Also es wird zwar viel darüber debattiert, wie man es besser machen könnte, aber es gibt jetzt noch keinen konkreten, der sagt, hey, dann schaffen wir es ab.
Nee, das wird auch politisch vor der Bundestagswahl garantiert nicht kommen. Weder wir reformieren es noch wir schaffen es ab. Und auch die beiden genannten Anbieter, also sowohl die Bayerische als auch die Conti, planen fest damit auch nächstes Jahr weiter einen Riester anzubieten. Die Bayerische hat ja schon gesagt, wir machen das dann voraussichtlich nur noch als Nettotarif. Bei der Conti ist es, glaube ich, noch in Diskussion, aber es wird auf jeden Fall Produkte weiterhin geben, aber halt deutlich weniger und mit dem niedrigeren Rechnungszins. Das heißt, den Kunden, mit dem ich erst in Kontakt komme nächstes Jahr, dem kann ich noch eine Lösung bieten, aber dem, mit dem ich heute schon in Kontakt bin, dem kann ich dieses Jahr halt eine bessere Lösung bieten. Und deshalb finde ich, Schweigen ist die schlechteste Wahl und nichts tun, sondern es gibt da draußen 16 Millionen Riester-Sparer und die sollten wir nicht alleine lassen und nicht ausgeliefert lassen der Presse und den Politikern. Na gut, ziehen wir mal unsere Kunden ab, vielleicht sind es noch 15 Millionen. und denen dürft ihr helfen, denen solltet ihr helfen. Das finde ich ist unser Auftrag.
Ja, sehe ich genauso. Und für die jüngeren Zuhörer hier, ihr solltet euch auch auf keinen Fall davon verunsichern lassen, wenn andere Berufskollegen eben halt für sich entschieden haben, dass die Riester-Rente nichts taugt. Es gibt genug andere Beispiele aus dem Leben, wo es immer 2, 3, 4 Lager gibt. Die einen finden es gut, die andere weniger, die anderen hassen es, die anderen lieben es. Also es gibt es immer und genauso ist es hier. Und die Zahlen aus der Vergangenheit, jetzt irgendwie 16 Millionen Verträge, das spricht ja schon für sich. Denn ja, Finanzdienstleister sind bestimmt auch mal gute Verkäufer. Aber ich glaube, um so eine Durchdringung in der Bevölkerung zu erreichen, reicht es nicht, einfach nur guter Verkäufer zu sein oder gute Verkäufer da vorne zu haben, sondern da muss irgendein Kunde wird sich auch schon mal die Frage gestellt haben, ob sich das wirklich lohnt.
Absolut, sollte hoffentlich so sein. Also übrigens, ich habe mir die Frage gestellt, kleiner Hinweis, also vergesst da draußen auch nicht die mittelbar Förderberechtigten, zum Beispiel euch selber im Zweifel. Ne? Ich habe meinen Vertrag nachgerechnet, als mittelbar Förderberechtigter zahle ich 60 Euro im Jahr, kriege 175 Zulage obendrauf, ist erstmal eine Bruttorendite von 8,2%. Klar, auf einen kleinen Eurobetrag, aber mega garantierte Rendite. Ich muss die wahrscheinlich später als Kleinstrente ja, wird die abgefunden und dann auf einmal versteuern. Wenn ich dann maximalen Steuersatz ansetze, komme ich immer noch auf 6,6% Nettorendite. Hallo? Geil.
Ja, genau. Und jetzt klar, jetzt sagen, ja, okay, aber halt auf 60 Euro im Jahr. Ja, aber das ist ja die Realität da draußen. Irgendwelche anderen kaufen sich halt für 100 Euro eine Daimler-Aktie und freuen sich dann über 2% Rendite und sagen, hey, ich habe eine geile Kapitalanlage. Ja. Aber da redet niemand darüber, dass sein Aktienpaket vielleicht einfach noch ein bisschen zu klein ist. Ja. So, ja. Und von daher muss man halt wirklich immer schauen, okay, wo sind die Vergleichsszenarien? Und die, wenn man denn Vergleiche zieht, dann merkt man einfach, okay, vielleicht wird auf dieses Riester-Bashing etwas zu viel Power draufgegeben, ohne mal mit klarer Brille sozusagen nochmal drauf zu schauen.
Ja, einfach mal konkret nachrechnen. Auch gerne nochmal Folge 42 hören, die heißt vor lauter Meckern den Vorteil nicht sehen. Ich finde, das fasst das ganz gut auch zusammen. Und ja. Dann würde ich sagen, viel Freude mit Riester noch dieses Jahr, oder Thorsten?
Ja, viel Spaß damit und ich würde mich auch über Feedback freuen. Wenn du also an dieser Stelle noch zuhörst und nicht schon zum Kunden gelaufen bist, dann schick uns doch gerne mal bei Instagram oder bei Facebook oder über unsere E-Mail-Adresse info@vertriebsansatz.de. Einfach mal eine Mail, einfach ganz kurz, was dir diese Folge für Erkenntnisse geliefert hat. Und oder diskutier mit uns, wenn du es immer noch anders siehst. Also wenn du bis hierher gehört hast und immer noch der Meinung bist, dass das nichts taugt und wir irgendwie völlig auf dem Holzweg sind, dann würde ich mich natürlich auch freuen, wenn du versuchst, mir das zu erklären.
Aber bitte mit Fakten.
Ja, klar. Na klar, mit Fakten und nicht auf 20:15 Niveau. Ja, genau.
Genau. Ja. Alright, dann machen wir den Sack zu.
Machen Oder? Wir.
Dann sage ich schon mal Tschüss. Du darfst das letzte Wort, Thorsten.
Ja, ich wünsche euch viel Spaß. Nutzt diese letzten 4-5 Monate jetzt aus. Helft euren Kunden. Und es geht ja auch nicht nur um Riester dann. Wenn ihr erstmal beim Kunden seid, dann ergeben sich wahrscheinlich auch noch ganz viele andere Dinge. Und dann könnt ihr noch ganz viele andere Folgen hören und andere Vertriebsansätze sozusagen euch reinziehen. Ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.